2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Montag, den 25. August 2025, ja ungefähr eine halbe Stunde früher als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund am vergangenen Samstagabend. Ja, was soll ich sagen, in einem wahnsinnigen Spiel fallen insgesamt 6 Tore, das hat mal kurz die Torschützen mit ihren Toren in der Reihenfolge. In der 34. Minute bringt Guirassy den BVB in Führung. Utonji kann in der 50. für den FC St. Pauli ausgleichen. Dann geht es aber Schlag auf Schlag. In der 67. und 74. stellen Anton und Brandt auf den vermeintlichen 1:3 Endstand. Bevor es dann aber einen Foul-Elfmeter und eine daraus resultierende rote Karte gibt und den Elfmeter verwandelt Sinani zum 2:3. Und in der 89. packt Erik Smet den Hammer aus und stellt auf 3:3 Endstand. Viel zu besprechen. Ich bin Yannick und wie schon im Vorgespräch angekündigt, ist diesmal der Anton da. Moin.
Moin.
Schön, dass du da bist. Ja, wir fangen, weil du das erste Mal da bist, erstmal mit einer kleinen Vorstellung an, bevor wir uns diesem Wahnsinnsspiel widmen. Ja, deshalb die klassischen Fragen erstmal an dich. Wer bist du? Was machst du sonst so? Und ja, warum der BVB?
Ja, mein Name ist Anton. Ich bin jetzt schlappe 21 Jahre alt. Ich bin gebürtig aus Köln, wohne jetzt aber seit knapp einem Jahr eigentlich in Wien, weil die deutschen Unis mich alle nicht wollten. Studiere dort Publizistik und bin jetzt auch seit, lass mich nicht lügen, ich glaube knapp einem halben Jahr in die Schwarz-Gelb-Redaktion reingerutscht und bin da jetzt auch so ein bisschen mehr dabei, mein Portfolio, was Texte und audiovisuellen Content angeht, zu erweitern. Und warum BVB ist eigentlich eine sehr banale Geschichte, weil ich früher immer Fußballspieler und Fußballvereine danach sortiert habe, wie cool ich deren Fußballkarten fand. Und ich habe mich dann, ich glaube 2009, 2010 war das, ein bisschen, ich sag jetzt mal, in DD verliebt. Und dann hat sich das halt immer so hochgeschaukelt. Dann war es Mario Götze, Jürgen Klopp, die ganze Konsorte. Und dann wurde ich halt irgendwie einfach von diesem Verein gefangen und verbringe jetzt viel mehr oder viel zu viel Zeit meiner Wochenenden damit, über diesen Verein nachzudenken und ihm hinterherzureisen.
Okay, ich glaube, das können dir viele nachfüllen, auch von der Sozialisation her. Fußballkarten haben dich am Ende gecatcht oder die einzelnen Persönlichkeiten im Verein. Fangen wir doch einfach mal an, weil ich weiß von dir, du warst am Samstag das erste Mal am Millantor. Von daher, wie war denn so dein Spieltag, deine Anreise und dein erstes Mal am Millantor?
Eigentlich kann man das sehr zusammenfassen unter dem Mantra entspannt. Also ich bin sowohl, was die Zugfahrt angeht, als auch was die Anreise angeht, eigentlich allein unterwegs gewesen und habe eigentlich das erste Mal in diesem ganzen Sommer mal keine Quälereien mit der Deutschen Bahn gehabt. Bin dann irgendwie um, ich glaube, 11 oder so in Köln losgefahren. Dann gegen 14 Uhr in Hamburg angekommen, habe dann meinen Rucksack noch abgeworfen, weil ich das Glück hatte, bei einem Bekannten in Wilhelmsburg zu pennen. Habe mir dann noch in der Innenstadt was zum Mittag besorgt und bin dann eigentlich ins Stadion gefahren. Und das Ganze, das Konfuse war eigentlich, dass es sich bis dahin eigentlich nicht so richtig angefühlt hat wie der erste Bundesligaspieltag, weil ich den ansonsten eigentlich fast nur von Heimspielen kenne. Borussia Dortmund war da jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr oft mit Heimspielen gesegnet und deswegen war der ganze Ablauf so ein bisschen einfach durcheinander gebrochen. Ja, das war einfach was anderes, was jetzt nicht zwingend heißt, dass es ansatzweise schlechter war. Es war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, aber dann ist man halt irgendwie angekommen und man ist halt trotzdem noch in der Stadt. Das ist halt eines der Dinge, die ich halt absolut liebe, weil diese ganzen Stadien, die halt irgendwie an der Autobahnausfahrt sind, haben halt einfach, verlieren sehr viel vom Charme. Und dann steigt man da halt aus, muss sich erstmal zurechtfinden. Und dann stand ich auch innerhalb von 20 Minuten schon wieder im Gästeblock. Das war schon was ziemlich Cooles. Wie gesagt, ich war noch nie am Millantor. Ich wusste nicht wirklich, was mich erwartet. Hab dann das Stadion so ein bisschen verglichen. Es hat so ein bisschen, also dadurch, dass die Ecken halt so nicht existent waren, hat es mich so ein bisschen an Rot-Weiß Essen erinnert, wo ich dann die Woche vorher war. Aber halt mit einer leicht anderen Tribünenkonstruktion, was sowohl die Sitzplätze als auch die Stehplätze angeht. Deswegen, ich war eigentlich sehr begeistert.
Das klingt ja schon mal sehr gut. Also bist du dann quasi auch vor der, ich sag mal, aktiven Fanszene oder dem Großteil der aktiven Fanszene im Stadion gewesen wahrscheinlich, wenn das bei dir so schnell ging?
Also ich glaube, ich kam an und 3 Minuten, nachdem ich mich dann ich hatte eine Sitzplatzkarte, da irgendwo niedergelassen habe, ist dann die Szene reingekommen und hat dann ihre ersten Zaunfahnen aufgehangen.
Okay, weil wir hören das manchmal, wenn die gegnerische Fanszene geballt kommt, dass es dann schon mal ein bisschen länger dauert, aber dann scheint das ja relativ problemlos gelaufen zu sein, zumindest aus deiner Warte, und wenn dann die anderen auch relativ schnell danach kamen, ja, gibt es dazu schon mal nichts zu bemängeln. Dann schwenken wir doch langsam mal auf das Spielgeschehen um. Du hast es eben in unserem kurzen Vorgespräch schon angesprochen. Es gab eine ganz Stadion-Choreo, also Nordkurve, Gegengerade und Südkurve. Ich selber konnte da jetzt nur im Nachgang mir ein bisschen was von angucken, weil ich selber während der Choreo unter einem dieser Streifen stand.
Das hatte so ein bisschen so einen Südamerika-Style, was auch insofern ganz lustig ist, weil letztes Jahr Borussia Dortmund genau das Gleiche gemacht hat, nur auf der Südtribüne. Also mit so langen Ausfahrplan, sage ich jetzt mal, viel Konfetti, viel organisiertes Chaos, nenne ich es jetzt einfach mal. Das hat schon sehr viel Charme gehabt. Das Einzige, was so ein bisschen konfus war, dass die Hälfte des Konfettis einfach auf dem Platz lag im Endeffekt und es dann mitten im August so ein bisschen so aussah, als hätte es geschneit. Ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwie die DFL sagt, ja, die Papierschnipsel müssen da jetzt irgendwie runter. Aber tatsächlich wurde das dann einfach so belassen. Das hat dann bis zur Halbzeit gedauert, dass sich dann mal jemand darum gekümmert hat, dass der Rasen nicht mehr weiß ist. Aber das Intro allgemein konnte sich sehr sehen lassen.
Ja, ich glaube, manche, das hatte auch mein Kollege Mike in der Lage geschrieben, das Timing, wann man das Konfetti loslässt, das war nicht ganz abgestimmt. Es sollte eigentlich erst dann, wenn die Gitarren von Hell's Bells einsetzen, sollte das erst losgehen. Manche waren wahrscheinlich so, ne, du sagst es, erster Spieltag, man ist noch so ein bisschen, man muss sich erst wieder eingrooven, war wahrscheinlich so, ah, ich habe Konfetti in der Hand, ich muss das jetzt werfen und war so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen nicht ganz im Modus Bundesliga wieder angekommen. Nee, aber was ich dann so nachher auf Bewegtbildern und Fotos gesehen habe, sah schon sehr schick aus und ich glaube, es ist ja dann, glaube ich, wahrscheinlich abhängig vom Schiedsrichter, ob der dann sagt, nee, das ist okay für mich, so können wir spielen, oder ob der sagt, nee, das muss hier erstmal wieder freigeräumt werden. Ich weiß gar nicht, ich meine, es war bei Union, wenn ich mich nicht täusche, oder auf jeden Fall bei irgendeinem anderen Spiel an diesem Spieltag, wo dann auf jeden Fall noch Verzögerung war. Ich meine, es war Union. Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, das Drumherum. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was dir besonders aufgefallen ist, was du hier loswerden möchtest, was du erlebt hast, was du gesehen hast?
Nee, eigentlich nicht. Also, ich fand's fast schon, also es ist eigentlich nicht groß erwähnenswert, aber es war, glaube ich, der erste Gästeblock, in dem ich je war, in dem man mit Bargeld zahlen konnte. Hat mich ein wenig überrascht. Aber dann, ist jetzt, wie gesagt, ist auch nichts Großes, aber das ist das Einzige, was mir jetzt ins Gedächtnis springt.
Ja, das wird ja auch immer weniger, aber ich glaube, also bei uns kann man sogar im Heimbereich auch noch mit Bargeld zahlen, das wird ja auch immer weniger. Und ja, ist ein netter Nebeneffekt, glaube ich, wenn man dann wirklich mal die Karte vergessen hat oder so, dass man dann trotzdem noch an sein Getränk kommt. Gut, kommen wir mal zum Sportlichen. Da erstmal an dich die Frage. Dein Kollege Yannick war ja auch so ein bisschen zwiegespalten. Wir hatten so ein bisschen darüber diskutiert, ist das jetzt gut, dass der BVB über den Sommer zusammengespielt hat oder nicht? Sind die schon eingespielt oder nicht? Wird es dieses umkämpfte Spiel, was er so ein bisschen befürchtet hat, wie war deine Herangehensweise oder deine Erwartungshaltung vor Anpfiff und vielleicht auch ein bisschen mit einbeziehend, dass die Verletzten-Situation sich ja ein bisschen entspannter gestaltete als befürchtet, glaube ich, so ein bisschen ein paar Tage davor. Wie bist du ins Spiel gestartet und wie hast du die ersten Minuten wahrgenommen?
Also aufstellungsmäßig fand ich, gab es da jetzt mit einer Ausnahme keine großen Überraschungen. Also dass Jan Couto nach diesem Tritt gegen Essen,
genau, den meinte ich ja,
eine Woche später wieder auf dem Platz stand, ist ein mittelmäßiges Wunder gewesen, fand ich. Auch wenn man sagen muss, das sind oft diese Verletzungen, die halt absolut grauenhaft aussahen, die dann im Endeffekt mehr Schreck sind als dann eine ernsthafte Verletzung. Und ich glaube auch, dass Gegnereinwirkung da meistens nicht hilfreich ist, aber so Verletzungen mit Gegnereinwirkung sind oftmals weniger schlimm als ohne Gegnereinwirkung. Ich denke da jetzt an den Fall von Nico Schlotterbeck zurück im Spiel letztes Jahr gegen Barcelona, wo alle auch gedacht haben, der hat sich mal mindestens das Innenband gerissen und dann stand er nächste Woche oder 4 Tage später schon wieder auf dem Platz. Ansonsten keine großen Änderungen. Ich fand, dass Bayer rausrotiert ist für Adeyemi, fand ich jetzt nicht groß überraschend, weil der halt absolut in die Luft gehangen hat gegen Rot-Weiß Essen. Das Spiel hat mir aber allgemein, ich sag jetzt mal, eine gewisse Ernüchterung gegeben, was die offensive Spielweise angeht und was meine Erwartungen auch grundsätzlich an die Saison angeht. Also das hat schon als großer Stimmungskiller da irgendwie gewirkt. Ansonsten, ich fand die Ideen, dass Adeyemi beispielsweise Svensson so ein bisschen hilft, so ein bisschen breiter zu halten und ihm dann seine größte Stärke nicht zu nehmen, dass er halt immer mal wieder abkippt und Richtung Zentrum geht. Die Idee war vielleicht stimmig, aber im Endeffekt hat das nur dazu geführt, dass sowohl Svensson als auch Bellingham als auch Adeyemi sich eigentlich in den ersten 45 Minuten nur auf den Füßen standen. Das war echt katastrophal anzuschauen. Und dass man auf der genauen Gegenseite gesehen hat, dass man mit, jetzt nagel mich nicht drauf fest, aber deutlich weniger Spielerqualität deutlich besseres Positionsspiel aufziehen kann, hat mir dann auch schon mal sehr arg zu bedenken gegeben.
Ja, okay, das ist natürlich dann genau das, was funktionieren muss, ne? Wenn du spielerisch schon oder individuell unterlegen bist, was ja nun mal einfach der Fall ist, das musst du ja gar nicht, also darfst du ja ruhig genauso sagen, dann muss ja zumindest das passen. Ne? Das hat jetzt auch nicht immer gepasst, das können wir gleich auch nochmal im Vorfeld zu dem dann doch nicht erzielten Treffer durch den Elfmeter von Guirassy war das auch einmal der Fall, da können wir aber gleich nochmal drauf kommen. Aber wie hast du denn dann, du hast gesagt, die Abstimmung hat so ein bisschen gefehlt, also auch der Spielbericht von deinem Kollegen bei euch im Blog, den kann ich auch gerne verlinken, da kommen die BVB-Profis jetzt auch nicht so gut weg, wenn du mal so ein bisschen auf einzelne Spieler und ja, vielleicht so ein bisschen die erste halbe Stunde bis zum Treffer guckst. Wie hast du das insgesamt wahrgenommen?
Es war eigentlich eine nahtlose Fortsetzung von dem, was man auch schon im Pokal gegen Essen gesehen hat. Also das ist einfach sehr behäbig gewesen. Und wenn man sich dann diese Passstatistiken anguckt, die dann auf Social Media nach dem Spiel so ein bisschen rumgegeistert sind, das hatte einfach so die Form und Ausführung von so einem U. Das heißt, dass praktisch eigentlich alle Pässe nur entweder horizontal zur Seite oder nach hinten gegangen sind. Das war schon extrem aussagekräftig. Ich fand das sehr interessant, dass Bayern-Fans, die auch Niko Kovac ja schon als Trainer hatten, dann von ihrem altbekannten U des Todes gesprochen haben. Das war relativ aussagekräftig. Nein, aber Borussia Dortmund hat es einfach nicht geschafft, ansatzweise in das letzte Drittel zu kommen. Und das ist jetzt auch gar nicht mal so überraschend, weil es eigentlich keinen einzigen Spieler gibt auf dem Papier, mit Ausnahme vielleicht von Joe Bellingham, der das irgendwie so als, ich sag jetzt mal, Ballträger irgendwie tun könnte. Pascal Groß hat es oft probiert, hat aber weder Jan Couto in der Tiefe gefunden. Und deswegen muss der immer eigentlich Serhou Guirassy irgendwie tief schicken, der viele Qualitäten hat, aber sein Spiel im offenen Raum und insbesondere auf einer Linie mit den Verteidigern stehend, ich würde das jetzt nicht unter seinen 10 Größten beschreiben. Adeyemi könnte das auch, aber da haben sich, wie gesagt, die standen eigentlich nur auf den Füßen und haben nicht geschafft, ansatzweise Kombinationsspiel aufzuziehen. Das war enorm frustrierend anzugucken und deswegen war ich auch eigentlich nur umso überraschter, dass dann das 1-0 eigentlich jetzt nicht aus dem Nichts, weil es eine Torannäherung gab, aber man kann ja beim besten Willen jetzt nicht von einem guten Borussia Dortmund-Spiel in der ersten Halbzeit sprechen.
Okay, gut, dass du das selber sagst. Also ich war zum einen auch positiv überrascht von meinem Team sozusagen oder vom FC St. Pauli, weil man das, wie du sagst, ne, so diszipliniert auch wegverteidigt hat. Die haben sich wirklich von Anfang an alles reingeschmissen und wenn dann aber auch mal der Zug nach vorne losging, dann sah das auch spielerisch sehr ansehnlich aus. Das kennen wir am Millerntor auch anders. Das hat sich auf jeden Fall schon mal positiv gezeigt und ja, dann war es für mich so ein bisschen, wenn du das den ersten Treffer jetzt schon ansprichst, ja, folgerichtig ist zu viel, weil das würde ja bedeuten, dass ihr davor auch schon mehrere Chancen hattet, aber dann halt irgendwie, ne, dieser eine Moment, wo dann halt die Klasse von Guirassy aufblitzt, der steht irgendwie gefühlt minutenlang in der Luft über seinen Gegenspielern und kann dann einköpfen. Das war dann halt so, ja, die haben halt Guirassy und wir nicht, so fühlte sich's für mich an.
Ja, da kann ich absolut unterschreiben. Also ich glaube, muss ich aber nochmal ganz kurz unterstreichen. Ich möchte St. Pauli da in keinster Art und Weise irgendwie kritisieren, weil, also ich kritisiere Borussia Dortmund gerade sehr viel und ich glaube, das darf nicht wegnehmen, dass St. Pauli ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat mit den Möglichkeiten, die sie haben, defensiv, als auch die Nadelstiche, die sie setzen konnten. Also sie haben es echt oft geschafft, auch die Tiefe zu finden hinter die Dreierkette von Borussia Dortmund. Ich glaube, Anton ist einmal unter einem Ball hinweggetaucht und dann, ich weiß jetzt nicht mehr, wer von euch, von euren beiden Stürmern dann alleine auf Kobel zugelaufen ist und dann an dem gescheitert ist. Aber die haben das und mit ihren gegebenen Möglichkeiten enorm schwierig gestaltet für den BVB. Und das Tor. Das ist einfach, wie gesagt, eine Kopie gewesen des Essen-Spiels, nur dass es jetzt nicht in der 80. fällt, sondern irgendwann in der 30. Dass halt irgendwie eine Flanke kommt und Guirassy dann halt die individuelle Klasse, die er zweifelsfrei hat, einmal mehr unter Beweis stellt. Ich meine, der Verteidiger war relativ nah dran, aber Guirassy stand dann da halt wie so ein NBA-Spieler oder wie so ein Kolibri halt echt extrem lange in der Luft und lässt das Ding über den Schädel rutschen.
Ja, das ist dann die individuelle Qualität, die wir heute schon mehrmals angesprochen haben. Und die Chance, die du meinst, ist von Utonji, auch jetzt neu gekommen, erst im Sommer. Und da haben wir uns auch ein bisschen geärgert, weil der halt auch einige Chancen hatte. Und wenn er davon eine, ich meine, er hat ja später sein Tor gemacht, aber wenn er vielleicht früher schon, wenn er diese Chance nutzt, die du angesprichst, wo er frei auf euren Torwart zuläuft, dann wird das vielleicht ein anderes Spiel oder ist zumindest eine andere Ausgangsposition für den FC St. Pauli, statt einem Rückstand hinterherzulaufen. Aber gut, die Geschichte des Spiels hat ja dann nochmal andere Wendungen geschlagen. Hast du noch was zur ersten Halbzeit? Sonst könnten wir einmal kurz in den Pausenpfiff sozusagen gehen.
Eigentlich ist nicht mehr viel passiert. Also St. Pauli konnte eigentlich wahrscheinlich zufriedener mit ihrer ersten Halbzeit sein, gegeben, was sie gespielt haben. Aber dann war halt Borussia Dortmund halt trotzdem halt geführt.
Ding Dong! Werbung! Der FC St. Pauli spielt das zweite Jahr in Folge in der Bundesliga und wir vom Millanton werden ihn wie gewohnt mit unseren verschiedenen Formaten begleiten. Mit dabei ist auch wieder unser Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Das abwechslungsreiche Sortiment aus den unterschiedlichsten Bieren mit und ohne Alkohol findet ihr nach wie vor auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Denkt bitte stets daran, Bier und andere alkoholische Getränke stets bewusst zu genießen. Kehrwieder und das Team des Millanton wünschen euch eine tolle Saison. Ding Dong. Werbung Ende.
Müssen wir nämlich zur Halbzeit ansprechen. Zum einen, der von dir angesprochene Adeyemi ist dann runtergegangen zum Wiederanpfiff. Und es gab so diese, das kursierte jetzt auch so in den Medien, dass die Eltern von Job Bellingham, der nämlich auch zur Halbzeit raus musste, not amused waren, um im Englischen zu bleiben, dass ihr Sohn da schon zur Halbzeit raus musste. Und das soll es ein Wortgefecht mit Sebastian Kehl in den Katakomben des Millantors mit Papa Bellingham gegeben haben. Hast du das irgendwie mitbekommen?
Ich habe es auf Social Media gelesen, wie jeder andere tatsächlich. Das Interessante ist ja, dass Familie Bellingham eigentlich genau das anspricht, was eigentlich alle Fans auch ansprechen bzw. kritisieren. Gleichzeitig ist es halt schon fatal, dass Familienmitglieder sich so wichtig nehmen und dann nicht die Blöße haben, aber so nach einem Spiel halt direkt den neuen, die Verantwortlichen zu kritisieren. Es kann halt sehr gefährlich werden, wenn du das nicht irgendwie in den Griff bekommst. Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie Mode wird und dass das jede Woche passiert, aber es gibt auf jeden Fall kein gutes Bild ab und reiht sich nahtlos in das sehr wankelmütige Bild ein, das Borussia Dortmund auf jeglicher Ebene gerade abgibt.
Ja, ist auf jeden Fall irgendwie, da sollte schon ein gewisser professioneller Abstand herrschen. Ich weiß auch nicht, wie die da reingekommen sind, aber irgendwer wird sie da schon durchgelassen haben. Ja, fand ich nur irgendwie bemerkenswert, dass der Königstransfer, nennen wir ihn mal, zumindest was das Finanzielle angeht, auf dem Platz hat er das ja zumindest am Samstag nicht so wirklich zeigen können, dass da dann wirklich dann schon die Eltern dastehen und sagen, ja, mein Junge ist, aber das erinnert so ein bisschen an Sonntagnachmittags auf dem Dorfplatz, ne? Wo dann.
Habe ich auch gerade angedacht, ja, das ist. Der Trainer wird kritisiert direkt.
Wird dann nach dem Spiel noch abgefangen und so. Nee, das war auf jeden Fall eine Anekdote, die ich ja auch noch unterbringen musste auf jeden Fall. Und dann können wir ja wieder ins Sportliche zurückgehen, dass du kurz einschätzen darfst. Hast du diese beiden Wechsel nachvollziehen können, dass die beiden runter sind zur Halbzeit?
Dass sie runtergegangen sind, ja. Ich habe aber nicht ganz verstanden oder nachvollziehen können, was die Alternative gewesen ist. Weil dieses Dreier-Mittelfeld aus Bellingham, Groß und Sabitzer, beziehungsweise Matcher, Groß und Sabitzer, hat mich schon in Essen so unglaublich genervt, weil du einfach, wie ich es ja gerade irgendwann mal schon angesprochen habe, dir fehlt halt komplett die Bindung ins letzte Drittel mit dieser Kette. Weil Niko Kovac setzt in der Hinsicht halt sehr viel auf Kompaktheit, was gegen einen Gegner wie Bayern München vermutlich ein valides Mittel ist, aber in einem Spiel wie gegen St. Pauli, die wahrscheinlicher als nicht auch hinten drin stehen und versuchen, Borussia Dortmund zu locken. Hattest du einfach keinerlei Optionen, ansatzweise Zugriff zu finden. Mit Julian Brandt, der ja auch viel gescholten wurde, hat man zumindest nominell einen, aber bei dem kannst du halt wirklich vor dem Spiel würfeln, ob der ein gutes Spiel macht oder nicht. Er hatte halt auch wieder eine Aktion, wo er seine individuelle Klasse klar unter Beweis stellt. Aber ansonsten hat er auch wieder mal komplett in Luft gelegen. Und Felix Metscher, ich kann dir jetzt keine drei Aktionen nennen, was der gemacht hat.
Eine Vorbereitung hat er, ne?
Ja, aber er hat den Ball gestoppt. Also sorry, wenn das ist jetzt. Er hat gut geschaltet, aber das ist jetzt ja keine Aktion, wo man sagen kann, oh Felix, darauf kann man aufbauen. Das wird bestimmt wieder.
Ich merke schon, dein Urteil zu einigen fällt auf jeden Fall sehr, sehr vernichtend aus. Wir haben jetzt beim Millanton, kurze Side-Note dazu, wir haben jetzt angefangen, redaktionsintern unsere Spieler zu bewerten. Wir haben noch nicht damit angefangen, ich weiß nicht, ob Tim auf die Idee noch kommt, aber wir bewerten erstmal nur unsere eigenen Spieler, das kann man heute in der Lage lesen. Das ist gar nicht so einfach, aber ich glaube, bei Matcher hättest du da eine eindeutige Tendenz gehabt, was die Note angeht.
Ja, er war ja nicht mal der Schlechteste, immer mehr Aussagen. Also er hat halt nichts falsch gemacht, er hat auch nichts richtig gemacht, er war einfach da. Also da hätte ich einige Spieler, Marcel Sabitzer, die mir noch viel, viel mehr sauer aufgestoßen sind.
Okay, da kommen wir vielleicht noch ein bisschen jetzt noch weiter in die Tiefe reingehen. Ich fand nur gerade, den würde ich auch dann nochmal in den Shownotes verlinken, den Artikel von Tim zum Spiel. Da stand auch sinngemäß drin, dass Kovac nach dem Spiel gesagt hat, er hätte halt auch mehr Spieler auswechseln können. Das spricht jetzt auch nicht gerade dafür, dass die Elf, die es waren zur Startformation, dass die da alle oder bis auf zwei alle anderen sonst guten Job gemacht hätten. Aber gut, er hat ja nur ein gewisses Maß zur Verfügung, aber du warst zumindest von seinen Wechseln zur Halbzeit, was die Auswechslung angeht, schon, was die Einwechslung angeht, nicht so überzeugt. Aber dann springen wir mal vielleicht ein bisschen durch die zweite Halbzeit, denn dann hatte ich ja im Intro schon angekündigt, es ging dann Schlag auf Schlag. 67. und 74. Anton nach Vorarbeit von diesem von dir angesprochenen Matchup und Brandt mit seiner Einzelleistung stellen dann innerhalb von kürzester Zeit auf 1:2 und 1:3. Wie hast du das im Stadion wahrgenommen und ja, was hat das bei dir ausgelöst, was den Ausgang dieser Partie angeht?
Das Witzige ist eigentlich, dass mein letztes Auswärtsspiel war das 2:3 in Hoffenheim. Das war irgendwann letztes Jahr im April und die Torschützen waren genau gleich. Also Waldemar Anton, Julian Brandt, Ciro Girassi, fand ich auch nicht schlecht. Ansonsten, also das war halt zweimal, die sind ja, also das ist halt, sind halt qualitativ hochwertige Tore, insbesondere das Tor von Waldemar Anton. Dann hat man halt gesehen, dass beispielsweise Pascal Groß schnell schalten kann und dass die Ideen und die Abschlussstärke von den Spielern auf jeden Fall da ist. Und auch das 3-1 war eigentlich ein qualitativ sehr, sehr hochwertiges Tor, wobei ich da gedacht habe tatsächlich, dass Girassi im Abseits stand, was auch mal wieder davon zeugt, dass eigentlich sämtliche Rufe gegen Schiedsrichter aus dem Stadion sinnfrei sind, weil man erkennt sowieso nichts. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, aus mir rauszukommen bei diesen Toren, weil ich sie einfach nicht verdient fand und mir einfach der ganze Auftritt ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Und ich fühle mich auch immer extrem schlecht, aber irgendwie so richtig aus mir rausgekommen bin ich auch in Essen nicht bei diesem Tor, weil es war Erleichterung, aber es war keine pure Freude, dass es jetzt gefallen ist. Ich weiß nicht, ob das ansatzweise Sinn ergibt.
Ja, doch, ich kann es so ein bisschen verstehen. Du musst man ja dazu auch noch sagen, dass ja das 3-1 auch noch in eine ziemliche Stille im Stadion fiel. Da war direkt neben euch oder von dir aus gesehen links neben dir im Heimblock auf der Nordkurve ein längerer Notarzteinsatz und das hat die Südkurve geschwiegen. Das ist dann auch immer ein bisschen schwierig, dass alle Teile das mitkriegen, aber es war auf jeden Fall merklich stiller, abgesehen von einzelnen Rufen und dann wurde diese Stille eigentlich nur von eurem Jubel zum 3-1 unterbrochen, was dann nochmal so irgendwie, ja, doppelt bitter war. So, wir konnten gerade nicht unterstützen, weil wir das eigentlich immer so machen, wenn da so ein Einsatz ist, dass wir dann leise sind. Ihr wart auch zwischendurch, habt das dann auch immer mitbekommen, was, wie gesagt, schwer genug ist, in so einem Stadion mitzubekommen, dass da irgendwas los ist. Aber dann dieser Jubel in die Stille hinein und ich habe es dir eben im Vorgespräch schon gesagt, so für mich war dann so, sowohl auf den Rängen als auch, also klar, wir haben noch mal versucht anzupeitschen, aber es war irgendwie gefühlt, war dann so der Stecker gezogen, auch bei den Jungs auf dem Platz. Das sollte ja dann aber nicht so bleiben und über den wir jetzt sprechen müssen, Mane, da musst du uns vielleicht mal abholen. Der Junge ist auch erst sehr jung, hat glaube ich auch erst sein Debüt jetzt gegeben, wenn ich es richtig gelesen habe und ja, wird da die tragische Figur in den letzten Minuten dieses Spiels vom Samstag, ne?
Ja, also er hat im Pokal gespielt, das war sein erstes Bundesligaspiel. Ich fand tatsächlich, erst beim zwischenzeitlichen Ausgleich sieht er auch nicht ganz glücklich aus, weil ihm eigentlich so ein bisschen das zum Verhängnis wird, was auch Gerassis Verteidiger beim 1:0 so ein bisschen alt aussehen lässt, weil er steht nicht ganz nah am Mann, hat aber auch das Problem, dass der Angreifer mit deutlich mehr Momentum ankommt und dann einfach deutlich höher springt als er. Deswegen verlierst du dann halt als Innenverteidiger das Kopfballduell, was nie gut ist. Ansonsten hat er halt eigentlich gar nicht so schlechtes Spiel gemacht, wie ich fand. Also hat immer mal wieder ein bisschen weiter nach vorne aggressiver verteidigt, hat halt im Aufbau, ist er eher die sichere Route gegangen, hat dann halt auch sehr viel dazu beigetragen, dass dieses U auf den Passstatistiken sich formt, ist dann aber zum absoluten Unglücksraben geworden, als er, manche nennen es unglücklich, manche nennen es strohdumm, bei einem Schuss den St. Pauli-Angreifer halt einfach absolut gehalten hat. Und dann hat eigentlich, ich habe aus meiner Perspektive absolut nichts davon gesehen, deswegen war ich auch unglaublich überrascht, dass der Schiedsrichter dann rausgegangen ist und sich das Ganze doch mal angeguckt hat. Also ich konnte es einfach schlicht nicht zuordnen. Ich habe nicht gedacht, dass es irgendwie falsch ist oder so, aber ich wusste jetzt einfach nicht, was genau er sich jetzt irgendwie nochmal anschaut. Aber ja, das ist wahrscheinlich dann schon die richtige Entscheidung, genau wie das ist, dass er dann eben mit Rot vom Platz fliegt, weil es dann eben die Verhinderung einer klaren Torchance ist, beziehungsweise als Notbremse eingeordnet wird. Und das lässt halt das komplette Spiel kippen, was dann eben auch zum Teil seine Mitschuld ist und der dann leider auch die widerlichsten und dümmsten Kommentare von Menschen im Internet bekommen hat, die offensichtlich entweder einfach einen Sprung in der Schüssel haben oder Wettscheine verloren haben. Ich weiß auch nicht mehr, was man dazu sagen soll.
Ja, ich glaube, das ist gerade so ein Moment, die kleine Pause, die du da gemacht hast, die lasse ich einfach bewusst drin, weil das, glaube ich, sagt oder ganz viel aussagt, dass man da einfach manchmal sprachlos davor sitzt. Ich schütze mich da meistens schon selber und gucke nach dem Spiel gar nicht so viel in Social Media rein, aber abgesehen von ja, irgendwelchen Highlights oder Bildern oder so. Aber ja, bei aller Wut und natürlich hat das am Ende den Sieg gekostet, aus BVB-Sicht wahrscheinlich. Weiß auch nicht, ob das nicht vielleicht sogar noch komplett hätte kippen können, aber dafür ist vielleicht die Durchschlagskraft von St. Pauli dann doch noch nicht gut genug, um das da komplett zu drehen. Aber man muss und darf auf gar keinen Fall in solche Muster verfallen, wie das da teilweise im Internet passiert ist. Da sind immer noch Menschen auf dem Platz und es ist egal, welche Hautfarbe sie haben und es ist immer noch ein Mensch, der da Fußball spielt und da sollte man ein bisschen überlegen, bevor man da irgendwelche Dinge ins Netz haut. Aber ja, das ist ja leider kein Einzelfall. Aber dann müssen wir einfach sagen, das hat das Spiel dann nochmal gewendet. Ich habe es im Intro schon angekündigt. Der Elfmeter ist dann drin. Den anderen Elfmeter haben wir jetzt ganz unterschlagen, den Kirassi verschießt. Weiß nicht, ob du da in dem Zuge, wenn wir jetzt eh schon über Elfmeter reden, den noch kurz mit reinnehmen willst gleich. Ja, aber der ist dann halt drin und es steht nur noch 2-3. Hast du da schon die Fälle davon schwimmen sehen oder hast du gedacht, ja gut, da ist ja immer noch ein Tor Vorsprung, das kriegen wir schon noch irgendwie über die Zeit?
Ja, also ein Mann weniger zu sein und dann halt auch keinen Innenverteidiger mehr auf der Bank zu haben, abgesehen von Yannick Lürs, der halt eben eigentlich nur Regionalliga West spielt oder letztes Jahr Dritte Liga gespielt hat. Deswegen musste dann Salih Özcan eingewechselt werden und als rechter Innenverteidiger zum ersten Mal in seinem Leben, da hatte ich schon leicht ungutes Gefühl. Ja, es war halt klar, dass es an dem Zeitpunkt einfach nur noch eine Abwehrschlacht wurde und dass entweder, also das klingt jetzt so bescheuert, aber entweder rettest du es halt irgendwie über die Zeit mit mehr Glück als Verstand und viel Kampf und alles, oder es fällt halt einer rein und genau das ist halt eben passiert mit einem Schuss, der eigentlich nur beschrieben werden kann als leider geil.
Ja, das Lustige ist ja, dass er letztes Jahr im Spiel bei euch so ähnliches Ding schon mal rausgeholt hat, ne? Also irgendwie der BVB scheint ihm zu liegen.
Ja, wollte ich auch grundsätzlich fragen, kann er das grundsätzlich oder ist das nur so eine Borussia Dortmund-Krankheit?
Also was die Bundesliga angeht, kann er es soweit ich mich erinnere, nur bei euch. Er hat noch nicht so viele Treffer gemacht in der Bundesliga, auch wenn er allgemein nicht so viele Treffer gemacht letztes Jahr. Aber kann er sich gerne auch für andere entscheidende Situationen, wenn es spitz auf Knopf steht, kann er sich das gerne nochmal aufhören.
Nächstes Spiel, also in der Rückrunde muss er dann in Manndeckung genommen werden, weil der rechte Huf von dem, der darf nicht nochmal ausgepackt werden. Zum ersten Elfmeter fand ich insofern interessant, weil Guirassy nicht auf den Keeper geguckt hat, sondern nur auf den Ball. Und selbst im Stadion, aus meiner verhältnismäßig schlechten Perspektive, hat man gesehen, dass Vasili einen Schritt noch nach rechts gemacht hat, von ihm aus gesehen. Und dass Guirassy halt eben dadurch einen kleinen Nachteil hat, sage ich jetzt einfach mal. Und dass es schon in die schlechte Richtung geht. Aber er hat halt wirklich nur auf den Ball geachtet. Und dann halt nicht gesehen, dass er in die kurze Ecke schießt, wenn das Sinn ergibt.
Ja, nun muss man aber auch zu Guirassys Verteidigung vielleicht sagen, das war jetzt der fünfte von 6 Elfmetern, den Nicolas Vasile gehalten hat, ne? Also in der Bundesliga, ja, ne? Also wir reden da nur von Bundesliga. Das ist schon bemerkenswert und sollte jetzt vielleicht, da kann ich jetzt noch kurz so ausführen zu dem, was ich eben nur angedeutet hatte, bevor wir über die Tore sprechen wollten. Es war halt so, dass Erik Smith, bevor er später seinen Huf ausgepackt hat, musste er da ja seinen Huf anderweitig auspacken, weil er einfach nicht im Laufduell hinterherkam und dann das Foul ziehen musste. Das sollte jetzt vielleicht nicht die gängige Art und Weise sein, zu verteidigen, dass wir sagen, okay, den Elfmeter nehmen wir in Kauf, aber weil Nico wird den schon halten. Das ist, glaube ich, das zieht sich dann nicht so gut durch, aber hat uns auf jeden Fall in dem Moment im Spiel gehalten, sonst wäre der Deckel da früher drauf gewesen. Das vielleicht noch der Vollständigkeit halber und den zwischenzeitlichen Ausgleich von Utonji haben wir auch zumindest gestreift. Da hat er seinen Treffer ja zumindest gemacht, war sicherlich auch in dem Moment wichtig, da nochmal auszugleichen und das ganze Spiel von vorne beginnen zu lassen. Gut, dann sind wir jetzt quasi schon in der Nachspielzeit und es hätte ja durchaus noch Chancen gegeben. Ich erinnere mich dann an Cesai war es, glaube ich, der den da ein bisschen übers Tor semmelt und Afolayan tritt, glaube ich, einmal über den Ball. Die Chancen waren auf jeden Fall noch da, aber ich glaube, am Ende ja, ist es für uns ein Punktgewinn und für euch ein 2-Punkte-Verlust, oder?
Ja, vom Anspruch her der Vereine muss man das auf jeden Fall so sagen. Also von dem, was die vorgesteckten Saisonziele sind, vom Spielverlauf würde ich halt trotzdem von einem gerechten Unentschieden sprechen. Oder leistungsgerecht, wenn das, also wäre vermutlich das Adjektiv, das mir da am ehesten eingefallen wäre.
Ja, wahrscheinlich, wenn man, je nachdem, wie man fragt, würde ich sagen. Aber wenn man nur das Ergebnis nimmt, auf jeden Fall. Aber eigentlich muss ja eine Mannschaft, die um den Titel oder mindestens um Europa mitspielen würde oder um die Champions League, muss ja eigentlich eine 3:1-Führung kurz vor Schluss irgendwie verwaltet kriegen gegen eine Mannschaft, die das zweite Jahr in der Bundesliga spielt. Aber gut, wir haben ja schon skizziert, woran es gehapert bzw. was gut gemacht wurde. Von daher wollen wir das Sportliche langsam dabei bewenden lassen oder gibt es noch was zum Sportlichen, was du unbedingt loswerden möchtest? Hast du noch Einzelkritiken, die wir noch nicht angesprochen haben, zum Beispiel?
Welchen Spieler habe ich noch nicht gebasht? Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich, glaube ich, alles gesagt.
Okay, dann machen wir noch die Schleife drum, was das Hingespräch nochmal angeht. Da hatte ich ja mit Yannick drüber gesprochen, dass im November, meine ich, ist es eine Präsidentenwahl bei euch ansteht. Da haben sich jetzt neue Entwicklungen ergeben. Also die Infos aus dem Hingespräch sind quasi schon ein bisschen hinfällig. Hol uns da mal ab, was ist da genau passiert?
Ja, also Reinhard Luno hat seine Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen, was daraus folgt, ist, dass Aki Watzke hochdemokratisch als einziger Kandidat zur Verfügung stehen wird bei einer Wahl im November. Ist natürlich sehr schade, weil im Endeffekt einfach diese, wir hatten de facto einfach keine Wahl. Also der Ausgang dieser ganzen Kandidatur ist jetzt eigentlich einfach hinfällig und es ist sehr, sehr verständlich, dass Luna und sein Team nach all den Angriffen, die Team Watzke da über verschiedenste Medien hat laufen lassen, sich dem Ganzen nicht mehr aussetzen möchte, aber dass dann eben dieser fade Beigeschmack einfach nicht mehr abzuwenden ist, das hat schon eigentlich sehr, sehr, sehr vielen BVB-Fans am Samstag, oder ich glaube, Freitag ist es rausgekommen, sehr, sehr wehgetan.
Ja, das hatte ja Yannick im Vorgespräch auch angedeutet, dass das eigentlich so ein Schlag ins Gesicht ist. Ja, jetzt wird es so verkauft, also Lulu hat ja irgendwie gesagt, ja, die Themen, die ihm wichtig gewesen wären bei einer erneuten Präsidentschaft, die hat Aki Watzke ihm versprochen, die wird er auf dem Schirm haben.
Auf dem Schirm haben, nicht umsetzen. Ich glaube, das Wording ist in dem Fall noch, könnte noch schwierig werden.
Genau, also man, nicht genau, nichts Genaues weiß man nicht, wie genau er das dann wirklich gemeint hat, aber ich habe da auch rausgelesen, dass der Mann, also Luno, nicht ganz freiwillig da zurückgezogen hat, sondern dass man wirklich da ja eher gesagt hat, komm, lassen wir es einfach gut sein. Das ist eine Übermacht, der wir uns da entgegensehen, so würde ich es von außen interpretieren. Und finde es halt schade, weil es ist gerade so ein bisschen, das hatte Yannick auch gesagt, er hatte das sonst auch immer. Es gab immer einen Präsidentschaftskandidaten, der wurde gewählt und fertig. Ich hätte es eigentlich mal spannend gefunden, auch aus der Ferne zu beobachten, wie so eine Kampfabstimmung bei Borussia Dortmund abläuft. Aber gut, da haben jetzt die Wirkmächte dann doch wieder, sind damit auch wieder zu Kraft getreten, sozusagen.
Ja, also ich glaube, eine Schlammschlacht von beiden Lagern gegeneinander, der einzige Verlierer in dem Fall, der garantiert verloren hätte, wäre eben der Verein gewesen. Und dass das jetzt eben nicht passiert, ist ja eigentlich was Positives. Aber das halt, das so ein bisschen in meiner Meinung nach der Status quo, wie es halt gerade läuft, so ein bisschen jetzt einfach gegeben ist oder einfach, dass die Chance genommen wurde, dass sich etwas fundamental ändert und dass der Fokus eben sich einfach so ein bisschen vom jetzigen Ende, also shiftet. Das hinterlässt nicht nur einen Fadenbeigeschmack, sondern das wird uns auch noch, glaube ich, ordentlich lange verfolgen.
Ja, das denke ich mir. Insofern bleibt da vieles gleich. Und ja, auch in dem Spielbericht, um nochmal das Sportliche mit reinzuholen, klang auch mit, dass auch auf dem Platz vieles gleich geblieben ist zum Vergleich zur Vorsaison, habe ich da so rausgelesen. Dann lass uns vielleicht, also klar, die Präsidentenfrage ist damit quasi geklärt, aber es ist noch nicht geklärt, wie es sportlich dann wirklich weitergehen kann. Wie sieht denn euer Programm jetzt aus? Es gibt jetzt noch einen Spieltag, dann ist schon wieder Länderspielpause. Das finde ich auch irgendwie sehr komisch getimt. Von daher gerne noch darüber hinaus, wie geht es für den BVB in den nächsten Wochen weiter? Und wie schätzt du die sportlichen Möglichkeiten ein, vielleicht in Kombination?
Man muss ja schon sagen, dass Sebastian Kehl und Konsorten jetzt zumindest versuchen, irgendwas zu machen. Also es gibt jetzt zwei Neuzugänge, sind so gut wie fix. Der nächste ist auch schon in der Pipeline und dann gibt es ja auch noch Gerüchte um andere. Das heißt, die Mannschaft, die in einer Woche gegen Union auf dem Platz stehen könnte, könnte schon fundamental anders aussehen. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Neuzugänge in Form von Kani Chukwueze und jetzt fällt mir der Name nicht ein, das war ein Argentinier von Chelsea, ein Innenverteidiger, der nach der Sperre von Mané, die jetzt ja folgen wird, zum einen bitter nötig ist, aber ob die diesen ganzen Kader so fundamental ändern, dass er die Defizite hat, die Borussia Dortmund jetzt eigentlich schon seit der Klub-WM im Offensivspiel gezeigt hat, wage ich mal vorsichtig zu bezweifeln. Es ist halt schwierig, jetzt eine Prognose zu treffen, was auch danach passiert. Ich glaube, Heidenheim sind die nächsten Gegner. Danach sollte es Wolfsburg sein und Mainz, wenn ich es richtig im Kopf habe. Weil ich noch nicht genau weiß, wie die Mannschaft aussehen wird, ist es ein bisschen schwierig, genauere Prognosen zu treffen. Sonderlich viel Optimismus verspüre ich nicht. Jetzt einfach auf Basis dessen, was in den letzten zwei Spielen passiert ist.
Das hätte mich auch gewundert, wenn jetzt noch dieser Twist gekommen wäre, dass du trotzdem fest davon überzeugt bist, dass man jetzt voll durchstartet. Aber ja, es gab so ein paar punktuelle Veränderungen noch, kann man ja dann nochmal im Detail nachgucken. Und du bist vollkommen richtig mit der Reihenfolge. Erst Union zu Hause, dann Heidenheim auswärts, Wolfsburg zu Hause und Mainz auswärts ist das Programm. Gut, dann wäre ich eigentlich mit dem, was ich heute Abend ansprechen wollte, soweit durch. Hast du noch berühmte letzte Worte, Anton, die du heute loswerden möchtest, bevor wir hier den Deckel drauf machen?
Eigentlich nicht. Ich freue mich, dass jetzt nächste Woche meine andere Leidenschaft in Form von College Football wieder losgeht und dass ich zumindest auch ein bisschen Ablenkung habe und Borussia Dortmund nicht mehr alleine mein Wochenende zerstören kann.
Okay, jetzt musst du vielleicht noch kurz den Leuten, die es da auch ein bisschen mithalten, noch kurz verraten, wer da dein Team ist.
Penn State, die Penn State University.
Okay, ich habe da keine Ahnung von, aber vielleicht hat der oder die ein oder andere da jetzt was mit anfangen können. Gut, dann würde ich sagen, für heute Abend lassen wir es dabei bewenden, treffen uns dann in der Rückrunde erst wieder und ja, mir bleibt erstmal nur zu sagen, danke dir für dein Debüt hier bei uns. Und ja, man hat sich bestimmt nicht zum letzten Mal gehört. Dankeschön.
Ich habe zu danken. Ich fand es sehr angenehm und hoffe, dass deine Worte tatsächlich nochmal in die Realität eintreffen und dass sie nicht das letzte Mal war.
Das schauen wir dann, genau. Dann euch danke fürs Zuhören. Und hier geht es weiter ebenfalls mit einem Debüt zum Derby. Werdet ihr unseren Neuzugang Jutta das erste Mal hören. Damit schon mal viel Spaß und kommt gut durch die Woche. Bis dahin, ciao, ciao.